Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mal um das Thema Pektine. Die einen oder anderen kennen es wirklich vom Marmelade einkochen als Verdickungsmittel. Aber es ist wohl doch ein Mittel, wo es sich lohnt, noch mal tiefer hinzuschauen. Es kann wohl auch Einfluss auf die Entgiftung haben, auf unseren Blutdruck, auf Diabetes. Also wir werden uns ganz schön wundern, was da in diesem Mittelchen noch drin steckt. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Heinz, schön, dass du da bist. Also zumindest mal zugeschalten.
Ja, hallo liebe Corinna. Ja. Ich freue mich natürlich, dass ich endlich mal ein weibliches Pendant bekomme.
Ja.
Und nicht, dass ich was gegen den Alex hätte, aber es ist doch auch mal schön, eine Frau als Gegenüber zu haben.
Ja, das freut mich auch sehr, dass ich hier bin als Frau in diesem Sender. Und heute zu dem Thema Pektine. Kennen wir ja wirklich als Verdickungsmittel. Aber es scheint doch noch einiges mehr auf dem Kasten zu haben, dieses Ballaststoff, sage ich jetzt mal.
Ja, vielleicht kann man sagen, die Wunderkinder der Entgiftung.
Oh.
Ich hatte ja in meinen letzten Interviews zum Thema Entgiftung das schon am Ende mal kurz angesprochen, aber ich habe mich vor allem über die Vor- und Nachteile zunächst mal von den klassischen biologischen und natürlichen Chelatoren ausgelassen, also Chlorella, Koriander, Perla, Zeolit, Bentonit und so weiter, und habe sie gegenübergestellt diesen synthetischen Chelatoren wie DMPS, DMSA und so weiter, Vor- und Nachteile ausgearbeitet. Das waren die letzten Sendungen über dieses Thema, und da ist doch das Thema Pektine, die vor allem ich dann noch verwende und nutze, ein bisschen zu kurz gekommen. Du hast es ja schon angedeutet oder gesagt, es ist Omas Geliermittel. Völlig richtig. Es handelt sich um unverdaubare Polysaccharide, das heißt Zuckermoleküle, die in Obst, Gemüse, Obstschalen vor allem, Gemüse und aber auch in marinen Pflanzen wie Algen vorkommen und die uns bei der täglichen Entgiftungsarbeit in der Tat helfen. Nur sagt uns das wieder mal niemand. Man sagt uns lieber, dass Salz schlecht ist und tierische Fette schlecht sind, nicht? Denn bereits 1947 hat ein amerikanischer Arzt eine kleine Studie veröffentlicht, in der Apfelpektine bei Durchfall helfen. Und daher kommt auch der berühmte amerikanische Spruch: An apple a day keeps the doctor away. Mhm. Ein Apfel am Tag hält dir den Doktor vom Leib, nicht? Also, das ist das eine Interessante. Aber jetzt müssen wir uns die Pektine ein bisschen näher anschauen, denn da gibt es natürlich große Unterschiede. Unverdaubare Polysaccharide ist ja nur der Überbegriff. Pektine ist ja nur der Überbegriff. Es gibt ja unterhalb dieser Ebenen zunächst die ganz große Einordnung, dass in hochmolekulare, also makro, viele geballt, zusammengeballte Polysaccharide und in niedermolekulare, also Mikropektine einzuteilen. Also wenige, dafür größere Oberfläche, kleiner, aber relativ größere Oberfläche. Und jeder, der sich mit Entgiftung auskennt, weiß, je größer die Oberfläche, je größer die Bindefläche ist, nicht nur die bestimmte Ladung, desto stärker oder kann der Stoff auch Gifte binden und ausscheiden. Also biochemisch handelt es sich bei den Pektinen um Galacturonsäureketten. Nicht? Und diese Galacturonsäureketten sind negativ geladen. Das heißt, es sind Polyanionen, viele Anionen, kleine negativ geladene Atome, die sich aggregieren, je nach Größe, viele oder wenige. Und die Polyanionen, die negativ geladenen, die ziehen natürlich wie ein Magnet positiv geladene Kationen an. Und das ist die große Eigenschaft von diesen Pektinen. Und das erkennt man in den letzten Jahren immer mehr, vor allem auch, weil man sich mit den marinen Quellen und mit den niedermolekularen Pektinen näher beschäftigt hat in der Wissenschaft. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass diese Polysaccharide in ihrer Größenunterschiedlichkeit unterschiedliche Kompartimente bedienen, das heißt unterschiedliche Gewebebereiche. Also auf Deutsch gesagt, die Makrobektine, die Apfelbektine, die wirken im Darm, deswegen auch bei Durchfall. Nicht? Die dringen natürlich nicht ins Blut, die dringen nicht in die Zelle, weil sie Makro sind, sie sind zu groß. Aber wir haben inzwischen Verfahren entwickelt, die diese Moleküle spalten und kleiner machen, winzig machen. Und diese winzigen Mikrobakterien, die sind wiederum in der Lage, ins Blut und in die Zellen einzugehen. Und dort können sie Schwermetalle, also positiv geladene Teilchen, wie Schwermetalle, Feinstaub, aber auch radioaktive Substanzen, die entsprechend geladen sind, binden und ausschleusen. Und das ist der große Unterschied zu den klassischen natürlichen, ich sag mal, toxinausleitenden Natursubstanzen wie Chlorella, Koriander, Bärlauch, Zeolit etc. Die große Fähigkeit, in die Zellen, in den Blutkreislauf einzudringen.
Muss ich da nochmal speziell auf die Mobilisierung dann auch nochmal aus? Hat es auch mit der Mobilisierung irgendwie ein
ja, das, vielen Dank, das ist jetzt, ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, die Mobilisierung. Alle natürlichen Stoffe, Chlorella, Zeolit, Bentonit, auch die Pektine, mobilisieren nicht sehr stark. Mhm. Das mag man auf den ersten Blick als Nachteil erkennen, ist es aber nicht. Warum?
Naja, dann kommt.
Weil wir. Ja?
Nee, ja klar, bitte? Wenn wir mobilisieren, dann kommt es natürlich auch zu einer Rückvergiftung. Also da muss ja auch was da sein.
Genau, eine Mobilisierung. Zusätzliche Mobilisierung, wie sie zum Beispiel die synthetischen Chelatoren als Eigenschaft haben, als wichtige Eigenschaft, als wichtige therapeutische Eigenschaft, die ich auch sehr schätze, nicht? Mhm. Ist das bei den biologischen Chelatoren, ob das Chitin ist, ob das Zeolit, ob das Pektine sind, nicht der Fall. Hier geht es nach dem Motto eines klugen Kaufmanns. Der Körper schiebt Gifte nach, wenn die Lager leer sind und die Bindefähigkeit wieder da ist, nicht? Und deswegen, das ist eine der großen Eigenschaften, nicht zur Mobilisierung. Deswegen können wir sie auch bei malignen Erkrankungen, bei chronischen Erkrankungen einsetzen, ohne den Organismus des Erkrankten weiter mit Toxinen zu belasten. Mhm. Ja, das ist die erste große Eigenschaft. Die zweite große Eigenschaft, vor allem von Pektinen, ist, dass sie umgekehrt pharmakokinetische Bindefähigkeit haben wie die synthetischen Chelatoren. Die synthetischen Chelatoren binden bevorzugt im alkalischen Milieu und können ihre Gifte, die sie gebunden haben, in saurem Milieu, zum Beispiel im Urogenitaltrakt, wieder verlieren. Daher auch die hohen Nebenwirkungen und die Gefahr der nephrotoxischen Überlastung. Gebe ich gleichzeitig Pektine dazu, niedermolekulare Pektine, die eben nicht über den Darm, sondern über den Urin ausgeschüttet werden, habe ich eine Alkalisierung des Urogenitaltrakts. Mhm. Das heißt, ich addiere praktisch die pharmakokinetischen positiven Eigenschaften der Mobilisierung und die der synthetischen Chelatoren mit den positiven Eigenschaften der biologischen niedermolekularen Pektine und habe so in der Kombination die Nebenwirkungen weg, die ich normalerweise bei einer Gefahr laufe, bei einer synthetischen Toxin- oder Ausleitung zu bekommen. Jetzt ist aber auch wichtig zu wissen, dass alle diese Stoffe, alle diese biologischen Stoffe, auf das habe ich auch schon hingewiesen in meinen letzten Vorträgen zum Thema Chlorella, Koriander und so weiter, dass diese biologischen Stoffe in der Natur ebenso giftaffin sind. Und das ist die Gefahr, dass die dann beim Konsum bereits vorvergiftet mit aufgenommen werden. Und das ist der Grund, warum wir unsere Pektine reinigen. Wir haben bestimmte Verfahren, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, weil es auch ein bisschen Geheimnis ist, die nicht billig sind, aber die auch labortechnisch den Nachweis erbringen, dass keine Quecksilberreststoffe oder andere Blei oder andere Toxine noch vorhanden sind. Weil wir diese hochmolekularen Toxine bereits getrennt haben von den niedermolekularen Pektinen. Und das ist auch ein großer Vorteil.
Ja, Blei fand ich jetzt nochmal ein wichtiges Stichwort. Da gibt es wohl auch eine Studie zum Thema Pektine und Blei. Da war ja auch eine japanische Studie, meine ich.
Ja, es gibt zahlreiche Studien über niedermolekulare Pektinien inzwischen. Man kann auch dabei bei PubMed nachgucken und sich da was runterholen. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass wenn die Forscher sagen, dass niedermolekulare Pektine antikanzerogene Eigenschaften haben, antientzündliche Eigenschaften haben und so weiter und so fort, dann muss ich das relativieren. Denn das sind die indirekten Eigenschaften, die dann entstehen, weil ich die Toxine weg habe. Ja? In dem Moment, in dem ich die Toxine entferne, habe ich natürlich weniger tumorogenes Wachstum. Wenn ich die Toxine weg habe, habe ich natürlich weniger Antikörperreaktion auf die Toxine und damit Entzündung. Nicht? Also das heißt, diese ganzen in den wissenschaftlichen Arbeiten festgestellten sogenannten Sekundäreffekte der Pektine sind nichts anderes als das Resultat einer Körperentgiftung. Und da sind wir wieder beim guten alten Pfarrer Kneipp. Was ist das Wichtigste, Herr Pfarrer, in der Therapie? Erstens entgiften, zweitens entgiften, drittens entgiften. Mhm. Nicht? Und niedermolekulare Pektine machen das auf eine ganz besondere Weise. Ich zeige vielleicht mal ein paar Ergebnisse, die wir, beziehungsweise Charts. Hier sieht man nochmal die grünen Partikel hier, die durch die Zellwand dringen können und als negativ geladene Anionen die positiv geladenen Gifte in der Zelle binden und ausleiten können. Und sie tun das, wie wir hier sehen, in dieser Bindung der negativ und positiv geladenen Teilchen mit einer sehr hohen Bindekraft. Und wenn ich den Burgerstein 2011, einer der großen Handbücher der Nährstoffe, zitieren darf, die niedermolekularen Pektine binden Schwermetalle im Darm und Blut. Und die Ausscheidung via Stuhl und Urin erfolgt, ohne das Nierengewebe zu schädigen. Nicht? Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Sie entlassen ihre giftige Ladung nicht im Nierengewebe. Sie sind in der Lage, es so festzubinden und zugleich den Urogenitaltrakt zu alkalisieren. Und wer weiß, dass chronische Erkrankungen in der Regel mit einem übersäuerten oder pH-verschobenen Milieu im Urogenitaltrakt in Verbindung steht, der weiß, was ich meine. Und ich habe hier mal auch eine Messung der radioaktiven Dynamik, also der Verteilung von Mikropektin in den Organen nach der einmaligen Einnahme von Mikropektin, das also innerhalb von 20 Minuten bereits ins Blut aufgenommen wird. Und das sehen wir hier, der blaue Balken nach einer Stunde, der rote nach zwei. Wir sehen sogar gehirngängig in kleinerem Ausmaß. Mhm. Und das sind schon Ergebnisse, die sich sehen lassen können. Und ich denke, dass die Pektine in den nächsten Jahrzehnten in der sanften Entgiftung noch eine große Rolle spielen, weil man sie als Tee einnehmen können, als Pulver und auch für Kinder geeignet. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen bei Kindern. Ich habe sehr gute Erfahrungen auch bei Herxheimer-Reaktionen. Also dann, wenn überschüssige Toxine durch zu starke Mobilisierung ins Blut geraten und der Organismus nicht mehr in der Lage ist, diese Toxine zu binden und zur Ausscheidung zu bringen, kommt es zu Schüttelfrost, dem berühmten Herxheimer Tremor, um das Ganze in der Ausscheidung zu beschleunigen. Also da haben wir tolle Erfahrungen mit den niedermolekularen Pektinen gemacht. Und als Tee wunderbar.
Jetzt habe ich gesehen, aus der Natur brauche ich ja, um 10 Gramm Pektin zusammenzubekommen, ich glaube 1,5 Kilo Äpfel.
Ja.
Und wie viel, was ist denn so deine Empfehlung, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man hat so diese chronische, latente Vergiftung, die wir halt jeden Tag haben, Trinkwasser, Medikamente, Schwermetalle, dann hast du noch deine Amalgamplomben drin, wo du über Jahre hinweg vergiftet wurdest. Da macht es ja schon Sinn, genau Pendant dazu wirklich eine chronische Pektinversorgung anzustreben, oder würde da was widersprechen?
Der niedermolekulare Wirkstoff, und wir haben ja ein Produkt, das über 60% niedermolekularen Anteil hat, also das ist weltweit einzigartig. Die anderen Konkurrenzprodukte haben eher eine chemische Trennung. Wir haben andere Trennungsverfahren, sodass die auf maximal 8% kommen. Das heißt, 60% niedermolekularer Anteil, 40% hochmolekularer Anteil. Das ist eine ganz klasse Kombi aus Darm- und Blutzellgängigkeit. Das empfehle ich natürlich als Kur, zweimal im Jahre, Frühjahrskur, Herbstkur. Das empfehle ich jetzt nicht unbedingt für die tägliche Einnahme, das ist einfach zu teuer. Aber für die tägliche Einnahme haben wir dann noch ganz klassische Apfelpektine im Mineralstoffpulver zum Beispiel. Nicht? Mhm. Die tägliche Entgiftungsleistung ist das also auf keinen Fall.
Super interessant. Und ich habe auch nicht mit irgendwelchen Nebenwirkungen zu rechnen, oder wie sieht es da aus?
Ja, das ist der nächste große Vorteil an den Pektinen. Im Gegensatz zu den synthetischen Chelatoren binden sie also die schweren Ionen zuerst. Das heißt, sie arbeiten aufsteigend im Periodensystem und nicht wie die synthetischen Chelatoren, die zuerst die Mengenmineralien, also die sogenannten Leichtgewichte, unter den positiv geladenen Teilchen ausschwemmen. Das ist einer der großen, großen Vorteile. Das heißt, wir haben keinen Verlust oder kaum Verlust an Mengenmineralien. Erst nach, ich sage jetzt mal, nach 4 bis 6 monatiger Einnahme würde ich eine Calciumsubstitution empfehlen. Aber ansonsten ist das der große Vorteil der Pektine, dass sie eben im Periodensystem zuerst die schweren Ionen, Blei, Bleischwer, Quecksilber, nicht diese Substanzen löst.
Gibt es da noch Verfahren, Messverfahren, wie ich es wirklich nachweisen kann, wie viele Rückstände ich noch im Körper habe? Machst du irgendwas mit Stuhl- oder Urinproben zur Kontrolle?
Nein, selbstverständlich. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer therapeutischen Verfahren, dass wir sowohl Basalurin messen, als auch den provozierten Urin. Das heißt, mit synthetischen Chelatoren provozierte Mobilisierung, damit wir sehen, wie viel Toxine hat der Mensch im Organismus und b, das Toxinprofil. Denn anhand von dem Toxinprofil und der Menge entscheide ich dann über die Zusammensetzung des Protokolls. Und das Ganze wird natürlich in einem Monitoring-System gemessen. Wir machen, wenn wir synthetische Chelatoren benutzen, immer in Verbindung auch mit Pektinen, um die Nebenwirkungen zu puffern, machen wir nach 5, 6 Wochen eine Ausleitpause, um den wieder mit Mineralstoffen aufzufüllen. Ja? Denn es kommt unweigerlich zu einer Mengenmineralerschöpfung, wenn ich synthetische Chelatoren einsetze. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Also muss ich das Ganze wieder auffüllen. Und dazu habe ich ein eigenes Protokoll entwickelt, das ich gerne auch Kollegen zur Verfügung stelle. Ich will mein Herrschaftswissen nicht für mich behalten. Es geht mir darum, dass möglichst vielen Menschen damit geholfen wird. Und wir machen dann natürlich nach etwa 2 Monaten nochmal ein Toxinprofil und sehen dann, wie wir weitermachen, mit welchen Maßnahmen.
Also du,
Schluss natürlich auch.
remineralisierst den Körper dann auch wieder ganzheitlich mit Mineralien.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn ich synthetische Chelatoren verwende, die Remineralisierung der Mengenmineralien.
Ist so jetzt gar nicht so kommuniziert worden. Also es kommt mir jetzt relativ neu vor in meinen Interviews.
Ja gut, das mache ich, weil ich mich einfach sehr intensiv in diese Materie eingearbeitet habe und festgestellt habe, dass es ist doch klar, wenn ich mit Anionen, Kationen binde und wenn ich nicht wie bei den Bektinen zunächst von der pharmakokinetischen Eigenschaft die schweren Ionen binde, sondern parallel dazu auch die leichten Ionen, das heißt keinen Unterschied mache zwischen den schwer-ionenlastigen und den leicht-ionenlastigen, dann schwemme ich auch Mineralien aus. Und wenn ich die ausschwemme, dann muss ich doch den Körper nach dieser Rosskur wieder mit Mineralien rückversorgen.
Auf was für Qualitätseigenschaften darf ich denn achten? Also mineralstoffmäßig gibt es ja natürlich so die Klassiker, Schlüsselmineralien wie Magnesium, aber da gibt es ja so unterschiedliche Darreichungsformen, wo einen auch wieder völlig verwirren.
Also die Schüsslersalze, so sehr ich sie schätze, das ist eine parallele Einnahme. Die haben ja über die Verdünnung, über die 6D12-Verdünnung eine Wirkweise auf einer anderen Ebene, also auf einer feinstofflicheren Ebene. Hier geht es wirklich um Mengenmineralien, um Elektrolyte. Und da gebe ich auch durchaus Elektrolyte als Infusion.
Ah ja, okay. Super. Ja,
Xylen-Infusionen, Elektrolyte-Infusion und so weiter. Das habe ich alles in meinem Protokoll entsprechend ausgearbeitet und wie gesagt, für die Kollegen, die da offen sind und gerne.
Super. Wenn man sich jetzt noch wirklich damit befassen möchte, also Informationen benötigt und sich da reinlesen möchte, was gibt es denn da für Anlaufmöglichkeiten?
Ja, einfach über meine Homepage, die Wissenschafts-Homepage drreinwald.science, also drreinwald.science. Oder über mein Unternehmen, wo man solche Anfragen auch an mich weiterleitet.
Super. Ja,
das ist dann die drreinwald.com.
Perfekt. Vielen lieben Dank, lieber Heinz. Jetzt habe ich auch einiges nochmal dazugelernt. Bei den Pektinen war mir so gar nicht bewusst. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja. Haben wir alles soweit durchgesprochen?
Ja, von meiner Seite, ja, doch.
Ja, perfekt. Nee, also es lohnt sich auf jeden Fall da, sich vor allen Dingen, das Schöne ist wirklich, das ist natürlich, ja, da kommt jetzt nicht die Chemiekeule ums Eck und das ist ja immer super
interessant. Nein, wir verwenden das auch bei Kleinkindern. Ja. Wir verwenden das auch mit großem Erfolg bei Kleinkindern. Überhaupt kein Thema.
Macht ja auch Sinn, wenn die Mutter Amalgam in den Zähnen hatte in der Schwangerschaft, dann könnte man ja direkt im Kleinkindalter schon mal die Folgeschäden vermindern. Super.
Ja.
Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner wissenschaftlichen Arbeit. Danke.
Gerne, Corinna. Tschüss.
Tschüss. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten wieder auch einiges zu unserem Gast an interessanten Themen für sich mit aufnehmen. Wenn Sie zu Dr. Heinz Reinwald noch weitere Interviews sehen wollen, können Sie gerne auf unsere Webseite gehen. Dort finden Sie einfach in der Suchleiste die entsprechenden Interviews mit ihm, aber auch natürlich mit anderen Gästen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.